Samstag, 10.12.16, 9:15 Uhr.
Ja, guten Morgen zusammen. Und wir sind auf der Seite 205 in unserem Text, und zwar bei dem letzten. Wir haben also im anderen vorige Woche noch geredet über den Glauben, wo er sagt, der Glaube ist ein für Wahrhalten. Und das ist aber falsch, weil es keine wahre Welt gibt. Und dann haben wir uns ja da gefragt, wie kann der sagen, es gibt keine wahre Welt? Denn was heißt er jetzt wahr? Und da muss man eben sagen, wahr heißt für ihn seiend, das heißt unveränderlich dauernd. Das ist gemeint. Man sagt, wenn es das unentwegt sich verändert, und zwar sofort, pausenlos, dann habe ich eben nichts, was ich greifen kann. Also wahr ist erst eine Welt, von der ich sagen kann, die ist, und ich kann darüber was sprechen, was länger dauert als einen kleinsten Moment. Anders kann man sich das ja nicht erklären, denn sonst sagt man sich ja, die Welt, was ist, ist, was soll das? Aber da muss man eben wissen, da würde er eben sagen, es ist eben nicht, sondern es wird bloß. Und wenn es wird, ist es immer schon wieder verschwunden und anders. Und deswegen kann er sagen, das ist dann keine wahre Welt. Also wahre Welt wäre, wenn das wenigstens einen Moment dauert und nicht etwas, wo gar nichts übrig bleibt. Das ist dieser merkwürdige Gedanke bei ihm. Und sagt er, weil sich alles in einem solchen Maß ändert in jedem Moment und überhaupt kein Sein da drin ist, deswegen ist das der eigentliche Punkt, es gibt keine wahre Welt, weil es kein Sein gibt, sondern nur ein Werden. Und so ist alles Reden von Sein, dass wir uns einbilden, es würde doch ein bisschen eine Zeit dauern, das sei eben ein Irrtum von uns, das sei eine Täuschung. Das ist sein Gedanke. Es verwandelt sich alles unmittelbar, sofort, wie das eben ich da vom Aristoteles das erklärt habe. Es gibt gar keinen Punkt, den ich greifen kann, sondern ich bin immer schon vom einen weg und auf den anderen zu. Sodass ich tatsächlich nichts sagen kann im Einzelfall. Ich erwische keine Zeit, die greifbar ist. Das ist das, was er sagt. Also wenn man nochmal guckt, wenn Sie nochmal zurückgucken auf diesen Text, der eben vor dem ist, wo wir eigentlich heute anfangen. Also was ist ein Glaube? Glauben ist ein für Wahrhalten. Wahrhalten heißt, dass eben etwas tatsächlich von etwas, was gilt. Und dann sagt, das kann ich eben nicht, denn hier gibt es überhaupt kein Seiendes, sondern alles ist immer nur im Fluss. Und deswegen ist das Reden von Sein ein perspektivischer Schein, wie er hier sagt. Das Maß der Kraft ist, wie weit können wir also diese Lüge uns eingestehen, ohne zugrunde zu gehen. Es gibt keine wahrhafte Welt, und dann erklärt er, was das heißt, eines Seins nämlich. Und das gibt es eben nicht. Es gibt kein Sein, sondern nur ein Werden. Und jetzt setzt er in dem Schluss, wo wir jetzt hier neu einsetzen, dass er, der Mutigste unter uns hat nicht Mut genug zu dem, was er eigentlich weiß. Darüber, wo einer stehen bleibt oder noch nicht, wo einer urteilt, hier ist die Wahrheit, entscheidet Grad und Stärke seiner Tapferkeit, mehr jedenfalls als irgendwelche Einheit oder Stumpfheit von Auge und Geist. Also wie weit lasse ich wirklich gelten und dass hier es kein Sein gibt, sondern nur ein Werden. Die Frage ist, ob er damit recht hat, dass das Werden wirklich so weit reicht oder ob es nicht sich in diesem Werden auch eine Selbigkeit hält. Die Frage kann man ja immer noch diskutieren. Denn kann ich denn von Werden reden, kann ich reden von Verändern, ohne von Selbigkeit zu reden? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ob jeden Moment hier ein neues Pult dasteht, ein anderes, oder ob dasselbe Pult anders wird. Also wenn ich von Änderung rede, wenn ich von Werden rede, muss ich eigentlich sagen, hier gibt es ein Durchhalten desselbes. Warum spricht er das nicht an? Sondern er tut so, als gäbe es gar keine Selbigkeit, sondern eben jedes Mal ein neues Pult, jeden Augenblick oder so. Aber das stimmt nicht. Er redet ja selber von Werden, und sonst müsste man nur von Ablösen reden, nicht von Werden.
Aber positiv jetzt auf den Menschen bezogen, könnte man ja sagen, also nehmen wir mal einen bösen Menschen, der die Einstellung hat, ich bin böse.
Ja.
Ja. Der könnte sich ja auch mal überraschen lassen, dass es vielleicht gar nicht so ist.
So ist es.
Also, weil da ist ja, das ist jetzt eben was anderes wie ein Tisch.
So ist es. Also ich meine, da wird es ganz deutlich, weil wir es obendrein noch wissen. Also nochmal, wenn ich von Werden rede und wenn ich von Ändern rede, muss ich zugleich reden von einer Selbigkeit. Und das übersieht er oder unterschlägt er oder hat das nicht im Blick.
Vielleicht sagt er erstmal so, natürlich denke ich schon, dass es gibt ja Grundstrukturen zu Figura, heißt das, eine Figura, wie man die Schöpfung gezeichnet hat.
Ja.
Eine Grundstruktur. Da ist natürlich schon ein bleibendes, weil ich im nächsten Moment das auch noch brauche.
Ja, da erst recht. Ja. Da erst recht. Deswegen sage ich, ich habe sowohl im Sachlichen, muss ich sagen, die Schöpfung gibt es, wenn die geschieht, aber auch jedes einzelne Individuum kann nur sagen, ich werde, wenn ich eben derselbe bin. Nicht der Gleiche, sondern derselbe. Diese Unterscheidung zwischen Selbigkeit und Gleichheit, sonst muss ich sagen, eins löst das andere ab.
Aber ein Fürwahrhalten, was noch jetzt im heideggerischen Sinne Meinungen sein können. Werden da ja doch vehement angegriffen.
Ja, ja, also, da habe ich ja auch nichts dagegen. Aber er sagt, es gibt überhaupt keine wahre Welt, das ist der Punkt. Und da sage ich, da stimmt was nicht. Wenn er meint, mit wahr meint er seiend, darüber sind wir uns ja einig. Er will vom Sein sprechen, sagt, es gibt kein Seiendes. Wenn er aber von Werden redet und von Änderungen, ich versuche es nochmal zu sagen, dann muss ich eine durchhaltende Selbigkeit annehmen. Sonst würde eins vom anderen abgelöst und es gäbe kein Werden. Also nur, wenn jemand derselbe ist, der vorher anders war als jetzt, dann kann ich das sagen, dass der Unterschied, werde ich anders oder werde ich ein anderer? Und hier ist das Entscheidende von Werden, werde ich nicht ein anderer, sondern ich werde anders. Also ich bin derselbe, der anders wird. Ich bin nicht der Gleiche, aber derselbe. Und diese Selbigkeit, die fehlt hier. So ist es. Ja, eben. Na gut, man kann sagen, wenn ich das vorher gesehen habe, da sieht es anders aus als jetzt. Das kann ich nochmal sagen, aber dann darf ich nicht vom Werden reden und vom Anderswerden, sondern muss ich sagen, ein anderes werden. Und das ist ein Unterschied, ob ich ein anderer werde oder anders werde. Wenn ich anders werde, bin ich derselbe.
Aber jetzt hier bei den Mutigsten könnte man ja auch der noch einen Moment vorher meint, er wird so handeln und handelt dann anders.
Ja.
Da ist es doch dann sehr, sehr christlich.
Ja.
Auch diese Sicht, dass man sich eben sich über sich selbst so sehr täuschen kann. Ich glaube, er bezieht sich ja auch diese Täuschung, und dass man das erstmal eingesteht und dann kann man vielleicht zum Sein vordringen.
Ja, ja.
Solange ich jetzt in der Täuschung
verharre. Ja, ja.
Also da kommt mir die Petrus-Geschichte, wo der Paulus sagt, ja, ich will so, und auf einmal ist es, macht dann anders.
Ja. So ist es.
Und da habe ich mich getäuscht, weil ja. Er wollte ja so, aber es hat anders gemacht.
So ist es.
Also das, ich meine, schon in Bezug auf diese Empfehlung.
Dafür ist gut, also für die, dass wir uns selber nicht genug kennen, das ist ein wichtiger Punkt, und dass da der Mut hingehört, das zu überleben, das finde ich auch.
Dass wir uns selbst ausreichend, vielleicht muss es ja auch so sein.
Wir kennen uns nicht genug. Ja. Wir werden von uns selbst überrascht, das ist wahr.
Moment.
So ist es, ja. Ja, genau so.
Dann,
so ja. Ist es, so ist es.
Aber wenn das natürlich jetzt jemand als Ausrede benutzt, das ist natürlich
das geht
auch
nicht.
In der Feige.
So ist es, das sagt er auch, das darf nicht sein, eben. Also, in diesem Sinn. Und jetzt kann man dann umblättern, und dann kommt jetzt also die Philosophie als die Kunst, die Wahrheit zu entdecken. Das sagt also der Aristoteles, natürlich, wir wollen wissen, wir wollen also entdecken, wie etwas in Wirklichkeit ist. Insofern kann man sagen, wir suchen das Sein und wir suchen die Wahrheit. Die Wahrheit heißt, die Wirklichkeit, insofern sie erkannt wird oder sich zeigt. Das ist ja mit Wahrheit gemeint. Sagt also, Philosophie ist diese Kunst, das zu tun, nach Aristoteles. Dagegen die Epikuräer, die sich die sensualistische Theorie der Erkenntnis des Aristoteles zunutze machen, gegen das Suchen der Wahrheit, ganz ironisch und ablehnend, Philosophie ist die Kunst des Lebens. Also so sieht er das bei den Epikureern, dass die sagen, Wahrheit oder Falschheit ist mir uninteressant. Ich will nur wissen, wie ich glücklich lebe. Und tatsächlich hat ja da in der Antike jeder, der auf sich hielt, ein Buch geschrieben über das glückliche Leben. Oder wenigstens einen Aufsatz. Und gesagt, denn darum geht es. Auch Augustinus sagt, wir philosophieren, weil wir wissen wollen, wie man glücklich wird. Das schreibt er ausdrücklich.
Jetzt könnte man ja sagen, dass beide Standpunkte ihre Probleme haben.
So ist es, so ist es.
Beide haben. Stimmig sein.
Genau, ja.
Aber auch vollkommen.
Ja. Und darum meine ich, eben, was ich vorschlagen würde, wäre eben gerade in diesem Sinn, dass eigentlich beides zusammengehört. Dass einerseits will ich rein, also wissen, was die Wahrheit ist und was die Wirklichkeit ist. Wir haben einfach einen Durst danach, der da ist, da hat der Aristoteles recht. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch richtig leben. Das gehört beides zusammen. Die Frage ist, mit welchen Akzenten man das macht. Aber dass wir da beides haben, also das Theoretische und das Praktische, das gehört für mich ja auch zur Philosophie. Und jetzt kann man gucken, wie es ist. Dieser merkwürdige Punkt, dass die Griechen an sich in den Vordergrund gestellt haben, die Theorie. Und das haben merkwürdigerweise ja auch, weil das eben die etablierteste Form war, dann auch die christlichen Theologen übernommen, Aristoteles und so, bei Thomas und bei all den Leuten, die Theorie, die Meditation rangiert vor der Praxis, was eigentlich gegen die christliche Tradition ist. Die biblische Tradition sagt, es kommt nicht darauf an, das Richtige zu erkennen, sondern das Richtige zu tun. Das ist an sich das Entscheidende und das kann man in der Nachfolge Christi lesen und überall so. Also man kann sich im Theoretischen irren, das hat natürlich Folgen, aber schlimmer ist, wenn man sich falsch verhält. Und deswegen sagen die immer, die Liebe zeigt sich eben nicht in Worten, sondern in Taten. Das steht, schreibt die Bibel und das schreibt Ignatius oder so immer, dass das also dahin gehört. Jesus sagt auch, wer mich liebt, hält meine Gebote. Also es geht um die Praxis und die Griechen stellen die Theorie an den Vordergrund. Und da stimme ich jetzt wieder auch dem frühen Nietzsche zu, dass er sagt, das ist gedankt der Unerträglichkeit des Lebens. Und deswegen dieser berühmte Satz vom eben Pythagoras, dass das Leben ein Drama ist und die vornehmste Form angesichts des Dramas sind die Zuschauer. Die lassen sich nicht rein verwickeln, sondern gucken aus der Distanz zu. Und das gilt dann auch für einen selbst, dass man deswegen zu seiner Vergangenheit ja eine Distanz hat. Und dann gibt es deswegen diese deutsche Redensart, gehabte Schmerzen hat man gern. Davon erzählen die Leute dann gern, wenn das vorbei ist. Also in dieser Form der Theorie, wo ich eben nur zugucke. Und das macht er in seinem ersten Buch da über die Geburt der Tragödie aus der Musik, begründet er das ja sehr schön. Er sagt, das Leben ist so fürchterlich, wenn ich erlebe mit den Schmerzen und den Entscheidungen und also dem Kram, die Form, wie ich das ertragen kann, ist, indem ich in die Zuschauerrolle gehe. Und deswegen steht die Theorie vor der Praxis und die Praxis kommt dann hinterher so dran, die Ethik. So, man macht erstmal eben Metaphysik, rein theoretisch, und dann gibt es einen Anhang, Ethik kommt dann am Schluss noch. Und dann gibt es so Leute wie den Levinas, der dreht die Sache um und sagt, nein, die Ethik ist die erste Philosophie. Also nicht die Theorie. Das heißt, natürlich ist Ethik auch erstmal eine Theorie und keine Praxis. Aber sie ist doch in dem Sinn auch Praxis, dass ja auch die Theorie eine Praxis ist. Es ist eine Schau. Die Theoroi waren in Griechenland die Leute, die als mehr oder weniger zwangsbefreundet mit Athen einmal im Jahr da waren mit ihren Gesandtschaften, wenn das Bild der Athene heruntergetragen wurde zum Meer. Ans Wasser. Und dann war diese Prozession und man guckte also dieses Bild an und das Bild guckte die Leute an und das waren die Theoroi. Also so wie man katholisch früher gesagt hat, eine Messe hören, so müssten die Griechen sagen, also eine Gottesprozession sehen. Das ist das Entscheidende. Das Bild wurde getragen zum Strand und das Bild guckte die Leute an und die Leute guckten das Bild an. Und das waren die Theoroi. Also das war zunächst mal eine liturgische Form. Während wir heute bei Theorie ja sagen, wir machen uns Gedanken über oder so. Und obendrein nochmal nur hypothetisch.
Aber es ist doch so, dass wenn sich einer nicht ganz hineinziehen lässt, ja, in die Sachen des Lebens, dass er dann ja eher befähigt ist, mit einer bestimmten Güte damit umzugehen.
So So ist es. Also ein Stück weit brauchen wir die Distanz, völlig klar.
Ich bin nicht von dieser Welt, ist ja auch, dass ich einen Standpunkt habe, wie es in der Welt, dass ich wirklich sehe, was in der Welt
ist. So ist es, ja.
Dadurch, aber der, der ganz drin ist, also ein E-Berater, der ganz selber da verstrickt ist, der kann sich nicht selbst beraten.
Das ist völlig klar. Deswegen ist das ja so infam, dass die Leute sagen, hilf dir selbst. Bitte?
Aber da gibt es die Ideengeschichte von Platon, das würde im Gleichnis. Was ist das echte Leben? Was sind die Schattengleichnisse? Jemand, der sich völlig rauszieht, der die ganze Welt der Sinne und Empfindungen auch abspalten. Und ist deswegen ja gar nicht mehr so negativ verlegt, zum Beispiel Beispiele Ehepaare den Dienst so zu leisten, dass die sich da verstanden fühlen und weiterentwickeln können, meine ich jetzt. Also.
Naja, jetzt muss man eben gucken, was ordnet man vor? Also die, es war, da habe ich ja schon öfter darauf hingewiesen, auf diese Parole des katholischen Akademikerverbandes, was auch Guardini sehr oft zitiert hat, Logos geht vor Ethos. Also auch in der Absetzung nochmal gegenüber der evangelischen Sicht der Dinge, die die Praxis vorziehen, waren die also stolz zu sagen, Logos geht vor Ethos. Und ich habe gesagt, das geht nicht, sondern der Logos braucht selber ein Ethos. Und das habe ich kürzlich auch in einem Text von Guardini gefunden, wo er schreibt, um das Richtige zu sehen, muss man das Richtige tun. Hat er in einem Aufsatz geschrieben. Also sonst zitiert er also sehr oft diesen Satz mit Logos vor Ethos. Aber das habe ich dann irgendwo in der Sekundärliteratur gefunden und dann bei ihm selber auch geguckt, dass er in einer Schrift extra schreibt, also wir müssen also richtig tun und handeln, um das Richtige zu erkennen, muss man richtig also sein.
Ja, weil der Logos ist ja im Prinzip auch verstanden, also ich sehe es ja immer mehr von der Leiblichkeit, das ist ja auch eine bestimmte Haltung.
So ist es, genauso.
Der lässt sich ja ohne Haltung sehen.
Geht's nicht, bitte.
Also die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs hat es ermöglicht, dass die Welt auch letztendlich die Menschenrechte da hat.
So ist es.
Also induktiv geht es auch.
Ja.
Der Weg, dass man auch so ethische
So ist es. Man muss richtig sein, um richtig zu erkennen. Und deswegen dieser berühmte Satz von Fichte, dass er sagt, was für eine Philosophie man hat, hängt ab davon, was für ein Mensch man ist. Und er sagt, das ist kein toter Hausrat, sondern das wird aus dem Leben entworfen. Und deswegen sind eben auch so nicht am Rand, sondern größere Grundsätze in der Philosophie tatsächlich von dort her ein Problem und die Dissense, weil es Dissense sind zwischen Menschen auch. Weil das nicht irgendwas ist, was man so nebenher, so wie der Fichte dann sagt, das ist nicht irgendein toter Hausrat, sagt er, die Philosophie, sondern das ist das, wie jemand selber lebt und sich versteht und denkt. Und deswegen ist dann ein Angriff auf diese Philosophie im Ganzen ein Angriff gegen die Person. Und deswegen gibt es dann so diese scharfe Form dann der philosophischen Auseinandersetzung und erst recht dann auch nochmal der theologischen, wo dann auch die Rabies Theologorum dann eine Rolle spielt, weil es dann immer nochmal um Gott geht mit und um seine Ehre oder so ähnlich. Drum kriegt das dann so Schärfen, die noch mal drinstecken. Also der Einzelne ist hier involviert in sich selber und noch mal das, worauf es ihm vor allen Dingen ankommt. Und deswegen kriegt das dann so diese Wucht, die dann da drin steckt. Während das bei den Wissenschaftlern nicht der Fall ist, da ist es die normale menschliche Eitelkeit. Man will mit seiner Theorie natürlich in die Geschichte hinein und in die Lexika und in die Lehrbücher, das ist klar. Aber das hat nicht unmittelbar mit dem Menschen als Menschen was zu tun. Sondern das ist dann einfach auch die Eitelkeit mit den Prioritäten oder so, die Geschichten. Nicht? Was ja Kant extra schreibt, sagt, in der Wissenschaft will man der Erste sein, in der Philosophie sucht man Vorgänger. Weil man da vernünftigerweise sich sagt, die Wahrheit wird nicht auf mich gewartet haben. Also muss man gucken, wo ist das vorher schon zu finden. Während die Prioritäten Streitereien sind oder den Wissenschaftlern, dass sie das dann durchsetzen wollen, wer da zuerst was gemacht hat oder so ähnlich. Denn da geht es nicht um die Person, sondern nur um die persönliche Eitelkeit oder so, die dann drin steckt. Das ist schon ein Unterschied, wie man das an.
In den taoistischen Briefen steht ja der Satz, die Weisheit der Welt ist
So ist. Das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, wo man sagt, eben worauf bezieht sich dieser Satz? Ich meine, dass man den nicht alleine sagen darf. Deswegen ist es ja dem, also Papst Benedikt, auch in seiner berühmten Regensburger Rede, ja sehr darum gegangen zu sagen, dass der Glaube vernünftig sein muss. Bei Paulus heißt das, im Römerbrief heißt das Logikae Thysia, also ein vernünftiger Gottesdienst. Ich muss also gucken, dass der Glaube hat zwei Dimensionen. Die erste ist die, wo ich erstmal nur von Gott rede und da brauche ich keine Torheit. Die Torheit kommt bei der Menschwerdung. Da bezieht sich dann der Paulus auf diese Texte, auf dieser zweite Teil des Glaubens. Der ist tatsächlich gegen jede Vernunft, auch wenn man hinterher darüber nachdenkt. Erstmal hätte man es sich nicht ausdenken können. Und zweitens kann man es auch hinterher nicht einholen, was das eigentlich heißt, dass die zweite Person der Gottheit Mensch wird und das in so einer Form dann nochmal durcherlebt bis hin zur Gottverlassenheit und dem Tod an diesem Marterinstrument, da diese Folter des Kreuzes. Das ist schon eine sehr merkwürdige Sache. Und dafür gilt diese Torheit. Also man hat immer so diese Doppelschritte und das ist dann auch die Spannung zwischen den Konfessionen. Deswegen gibt es also in der katholischen Sicht der Dinge die Religionsphilosophie und die Fundamentaltheologie, während ja die evangelischen Kollegen sagen, es gibt keine Fundamentaltheologie, die Vernunft ist durch die Erbsünde so belastet, dass das gar nicht geht, da komme ich mit der Vernunft nicht zu Gott. Und deswegen haben die auch in ihren theologischen Fakultäten keine Philosophen. In der Regel, während in den katholischen theologischen Fakultäten sind immer Philosophen auch, weil der erste Teil der Fundamentaltheologie ein philosophischer Teil ist, die sogenannte Demonstratio Religiosa, also dass erstmal bewiesen wird, dass es Gott gibt, was evangelisch nicht vorkommt. Sondern da geht es auf Jesus Christus hinzu und da ist man wirklich... sitzt man da und sagt, das darf doch gar nicht wahr sein, das kann überhaupt nicht wahr sein. Und da gehören dann diese ganzen Texte hin. Und diese Doppelschritte, die machen so die Schwierigkeit aus. Und das war der Grund, weswegen die zum Beispiel auch mir in St. Georgen also ermöglicht haben, dass ich dort Doktoranden hatte. Weil die gesagt haben, ja, der ist zwar kein Theologe, aber die Philosophie ist zu einem Teil, der erste Teil der Fundamentaltheologie. Und deswegen hatte ich eben hier meine philosophischen Doktoranden, aber in St. Georgen zugleich meine theologischen Doktoranden, weil eben dieser erste Teil der Fundamentaltheologie Philosophie ist, sodass die dann also philosophisch auch arbeiten konnten. Und das machen so war also die Konstruktion von dort her. Das wäre evangelisch nicht möglich gewesen. Nicht in der Form, das ist einfach eine andere Sicht der Dinge. Und diese Spannung zwischen diesen beiden Konfessionen, den Sicht halte ich für sehr fruchtbar und wichtig für beide Seiten, dass die jeweils von der anderen Seite sich sagen lassen, das darfst du nicht vergessen, dass es auch nochmal diese andere Dimension gibt oder so, wo die hingehört. Gerade jetzt auch wieder so jetzt eben in dem ganzen Reformations- und Lutherjahr, dass man sagt, nee, wir müssen beide miteinander reden. Bitte?
Ich weiß nicht, ob es zu weit weg führt, aber was Sie gerade gesagt haben, wegen der Theologie, es wird ja auch nochmal sehr aufgespalten. Es gibt ja dann jetzt mittlerweile schon die Religionspsychologie, Religionswissenschaften, Religionspädagogik. Wo gehört das hin dann?
Ja, also es gibt viele, natürlich, es gibt viele Religionswissenschaften. Das war ja, das ist das, da haben wir vorhin noch von geredet, dass eben hier der Guardini-Lehrstuhl abgeschafft worden ist, leider, und eben nur noch ein Lehrstuhl für Religionswissenschaften ist. Und Religionswissenschaften gucken theoretisch von außen die Sache an, die haben keine Position, sondern das ist die Wissenschaft, das Subjekt hält sich raus und dann wird einfach, wie in der Phänomenologie, wird also so von außen die Sache angeguckt und beobachtet und nicht aus einer konkret religiösen Position, sondern manche sind überhaupt gar nicht religiös und sagen, das sei das Beste. Andere sagen, doch, ich bin religiös. Das ist ja auch das, was Schiller gesagt hat. Schiller hat gesagt, wenn du mich fragst, ob ich eine Religion habe, dann sage ich nein. Und wenn du fragst, warum, dann sage ich aus Religion. Dann habe ich meinen Studenten immer gesagt, das ist Unfug, was der Schiller da schreibt. Man macht mal den Vorschlag, ich mache euch mal den Vorschlag, setzt mal für Religion Menschen ein, was ihr dann zu diesem Distichon von ihm sagt. Fragst mich, ob ich einen Menschen liebe? Nein. Und warum? Aus Liebe zur Menschheit. Da wird jeder sagen, der spinnt. Nicht? Aber mit Religion, da kenne ich genug Leute, die sagen, ich bin religiös, aber doch nicht so borniert, dass ich in eine konkrete Religion gehe. Sondern ich bin eben nur religiös. Und man ist eben naiv, wenn man meint, man könne das jetzt in eine konkrete Religion hineingehen, sondern man muss in dieser Offenheit bleiben. Das ist so die Vorstellung bei Schiller an der Stelle. Und heute kenne ich von dort her eben auch eine ganze Reihe Leute, die das so sein wollen, und zwar dezidiert. Wollen nur allgemein religiös sein, aber nicht in eine konkrete Religion. Jaspers ist schon so jemand zum Beispiel, der ausdrücklich sagt, wenn ich einen konkreten Weg gehe, dann bin ich eigentlich schon wieder der Endlichkeit verfallen. Ich darf nicht behaupten, es gibt das Buch, die Bibel, und es gibt den Menschen, Jesus oder so, sondern ich beziehe mich nur allgemein auf das Umgreifende und mache das in Chiffren.
Da wäre er dann auch wieder der Beobachter.
So ist es. So ist es. Das läuft darauf eigentlich hinaus, und wollen die sagen, da will er dann wieder auch nicht und sagt, nein, ich bin nicht bloß Beobachter, weil das hat er schon begriffen vom Goethe her, dass ich also nicht bloß wissenschaftlich von außen drauf gucken kann, sondern ich soll schon beteiligt sein, also religiös will er sein. Aber eben nur religiös und nicht konkret in einer bestimmten Religion. Die Frage ist, ob das lebensmäßig tatsächlich geht. Kann ich sagen, ich habe also die Sprache schlechterdings? Nein, sondern irgendeine Sprache habe ich eben gelernt. Erstmal, man kann eine andere dazulernen oder auch mehrere, nicht? Aber erstmal, da geht es ins Konkrete rein. Und da bleibe ich dran, dass der Ernst der Wirklichkeit das Konkrete ist. Und da kommen dann eben diese Torheiten hinein bei diesen konkreten Religionen. Dann. Das ist die Frage.
Da ist ja dann jetzt der Hölderlin doch sehr katholisch im Prinzip, weil er ja sagt, was oder die Kunst bereitet, das weiß auch kein Weiser. Ja, da ist ein Geheimnis drin, was man eben vorher nicht wissen kann, weil sonst wäre es ein Geheimnis. Ja.
Also katholisch kommt er mir nicht vor, muss ich schon gestehen. Ich lese, gerade also von Guardini, der hat also auch so, ja, der hat ja so ein Buch über Dante so dick und hat genauso ein Buch über Hölderlin gemacht, wo er dauernd ihn zitiert. Also das ist schon sehr interessant. Er schreibt nicht nur über ihn, sondern zitiert ihn laufend und die Texte immer wieder und sagt eben, der ist kein Dichter, sondern er ist wirklich ein religiöser Seher. Und so, dass man da gucken kann, sein oberster Gott ist ja der Äther. Und das ist der oberste Gott und sein Vater. Und da zeigt dann schon Guardini, wie in diese Theologie des Äthers auch eingegangen ist der Heilige Geist, aber eben ganz in die Verweltlichung hinein. Also der glaubt wirklich an diese Götter, der Hölderlin, ist kein Dichter, sondern ist eben ein Seher und ein Prophet und hat eben auch aus dem Christlichen von dort her übernommen, wenn er da eben ich muss auch vom Heiligen Geist reden, nur ist er eben ganz in die Weltlichkeit dann übernommen worden. Es geht mit der Luft los, mit den Röhren der Luft. Das ist also so ein Hauptpunkt erst einmal. Und dieser höchste Gott, der Äther, dem entspricht auf der anderen Seite die Mutter Erde. Also das ist das Oben und das Innen. Das sind die beiden Dimensionen und die Erde auch als Zentrum der Welt noch, obwohl inzwischen damals ja schon klar war, es ist anders. Aber dass Hölderlin wirklich in dieser Welt noch denkt, in diesem alten Sinn, dass die Erde in der Mitte ist, so wie bei eben Dante. Auch die Erde in der Mitte.
Ja, aber das Verblüffende ist doch, dass die Wahrnehmung über die Erde so ungeheuer stark bei ihm ist, weil er eben dieses ganz Feinste, das Himmlische, vollkommen anerkannt hat. Und deshalb hat er auch...
So ist es.
Erde, weil ohne Himmel eben keine Erde. Weil
so ist es.
Gäbe ja gar nicht.
Naja, die Erde ist die Mutter und der Äther ist also der Vater von allem. Und die haben dann auch ihre Probleme miteinander und das behandelt er auch in seinen Gedichten. Und zwar schon von den frühen bis zu den spätesten taucht das auf. Und davon ist eben Guardini da so fasziniert und kommt auch dauernd immer auf den Nietzsche zu sprechen und zieht immer die Parallele auch zum Nietzsche hin. Nietzsche, der ja auch als Schüler ja angefangen hat, einen Lesezirkel aufzubauen, und die haben Hölderlin gelesen. Das ist schon eine sagenhafte Sache. Also wie eng die da nochmal hineingehören und kommen bei Guardini ständig vor. Also der Nietzsche, wo er das immer nochmal mit einbezieht.
Aber keiner konnte mir bisher sagen, was der Nietzsche nun wirklich schon von Hölderlin kannte.
Das ist richtig, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. So ist es. Wäre interessant, kriegt man aber nicht raus. Ich meine, man kann natürlich nachgucken, was damals überhaupt da war und gegriffen waren. Und da waren die späten Sachen natürlich nicht, weil die erst später entdeckt worden sind. Die kann er gar nicht gekannt haben. Nietzsche kann eigentlich nur die früheren Sachen haben. Aber da ist schon genug zu finden. Also, weswegen kamen wir jetzt da drauf? Weil Sie sagten, der ist katholisch irgendwie, das kommt mir nicht so vor, sondern der rettet sich wirklich. Erstmal ist er eben ja auch nicht katholisch, nicht, sondern evangelisch. Und dann ist er das eben eigentlich auch nicht, sondern er hat wirklich seine eigene Religiosität, die er intensiv lebt und die ihm den Guardini so fasziniert, dass er da eben so ein ganzes dickes Buch drüber schreibt.
Aber diese Grenzen der Vernunft, dass selbst kein Weiser versteht.
Ja, das ist ja selbstverständlich. Ja, aber das ist doch geschenkt. Also das haben wir doch schon öfter hier besprochen, dass ich einen Unterschied machen muss zwischen Erkennen und Begreifen. Begreifen heißt, etwas so erkennen, wie es überhaupt nur erkannt werden kann, etwas oder jemand. Und da begreifen wir gar nichts. Wir begreifen uns selbst nicht und andere Menschen nicht und Gott natürlich auch nicht. Wir begreifen noch nicht mal einen Grashalm. Nicht, sondern da erkennen wir nur, aber wir kommen nicht ans Begreifen dahin. Und deswegen ärgere ich mich, wenn die Leute da eben jetzt Begreifen durch Erkennen ersetzen und sagen, Gott ist unerkennbar, während ich sage, nein, er ist unbegreiflich, aber nicht unerkennbar. Und diese Vermischung der beiden Begriffe, das halte ich für verhängnisvoll. Also wir kommen an die Grenzen mit unserem Bewusstsein, mit unserem Erkennen, das ist wahr. Aber zu sagen, Gott sei unerkennbar, geht nicht, behaupte ich, obwohl man das dauernd lesen kann.
Ja. Ich habe noch ein anderes Problem, und zwar, sagt man doch, die griechischen philosophischen Begriffe kommen alle aus der Alltagssprache.
Ja. Eben, also wir müssen jetzt eben gucken, wie die verwandeln. Also ganz deutlich ist ja, das finde ich eines der schönsten Beispiele, dass der Aristoteles hingeht und nimmt aus der Gerichtssprache das Wort Kategorie, was eigentlich Anklage und auf den Kopf zusagen bedeutet. Kategorien heißt eigentlich verurteilen und anklagen. Und das nimmt er hinein in seine Philosophie als Versuch auf Konkretisierung hin. Und das geht dann bis zu Rana, der eben auf der einen Seite vom Transzendentalen redet, was wörtlich heißt überstieglich, was das so übergreift, und auf der anderen Seite das Kategoriale, also das auf den Kopf genau Zusagbare. Und dass diese Spannung bei allem nötig ist, wobei das Problem beim Kategorischen nochmal ist, dass man, um Paulus zu zitieren, sogar seinen Besitz an die Armen verteilen kann, aber nicht liebt. Nicht liebt. Ja, also jemand, der das ohne Liebe tut, ist ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Also wer nichts tut an Liebestaten, der kann nicht behaupten, er liebt. Das ist völlig klar, denn wer liebt, der tut dann auch was. Aber wer was tut, kann nicht behaupten, er liebt. Weil er sogar da, wo es ernst wird, also selbst wenn es ans Portemonnaie geht oder so und man da sein Geld an die Armen gibt, kann das vielleicht bloß, um einen anderen zu demütigen sein oder um sich da zu behaupten oder was auch immer. Es muss nicht Liebe sein. Also ohne Taten ist keine Liebe, aber mit Taten ist Liebe nicht sicher. Und zwar nicht bloß für andere nicht, sondern auch für uns selbst nicht. Das ist der Hauptgrund, behaupte ich immer, warum wir Probleme mit unserer Leiblichkeit haben. Weil wir einfach nicht wissen, wann sind es da bloß die Hormone und wann sind es wir selbst. Das ist in einem letzten Sinn, nicht bloß dem anderen nicht rauszukriegen, sondern auch dem Einzelnen nicht.
Man kann ein Gespür dafür kriegen.
In Grenzen, ja. Denn wir haben ja gerade selber gesagt, wir können von uns überrascht werden.
Aber Hormone ist nicht Liebe. Ich wollte nur noch mal von vorhin anknüpfen. Sie hatten den Begriff gebraucht, religiöses Sehen. Da ist ja der Unterschied zum mystischen Sehen. Also Testamentes Transzendentale geht. Das
müsste eben, und die Transzendentale reicht eben nicht. Das ist eben die Behauptung, die ich vom Rana übernehme und von anderen sage, ohne Kategorialität.
Ich habe das akustisch nicht verstanden. Von wem? Kant der Rana, oder?
Karl Rana. Karl Rana, der Pater Rana. Dass der eben sagt, es gehört die konkrete Dimension dazu. Und also die konkrete Situation beweist nichts. Das ist gegen die Pharisäer gesagt oder so, die einfach sagen, was sie da alles getan haben und damit sind sie quitt mit Gott. Da gibt es dann immer die Auseinandersetzungen mit Jesus und dann später auch mit der frühen Kirche. Umgekehrt, wenn ich das nicht tue, dann geht es nicht. Deswegen ist so deutlich davon die Rede, Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Stimmt. Zweiter Satz, wer die Gebote hält, weiß noch nicht, ob er liebt. Denn ich kann aus anderen Gründen das tun. Also diese Spannung, die da drin steckt, nochmal, wenn ich die Gebote nicht halte, liebe ich nicht und glaube ich nicht. Völlig klar. Wenn ich die Gebote halte, ist noch nicht sichergestellt, dass ich wirklich glaube und liebe. Das ist unsere Situation, weswegen wir uns eben selber auch immer wieder überraschen. Und dazu brauche ich aber die Selbigkeit, die der Nietzsche schlabbert. Nicht? Der sagt einfach, es gibt gar keine Selbigkeit, es gibt gar keine Wahrheit. Das ist nicht wahr. Natürlich gibt es eine Wahrheit über mich, ich kenne sie nur nicht. Nicht? Also deswegen bin ich dann nicht bereit, das zu akzeptieren, wie er das schreibt. Sondern wir sind, wir haben ein Sein, wir werden durch das, was wir tun, werden wir die wir sind. Wo ich immer sage, die erste Folge unseres Handelns sind wir selber. Wenn ich ein Versprechen gebe, kann nur ich es brechen, nicht jemand anders. Mein Glauben kann nur ich aufgeben und nicht ein anderer. Mein Hoffen und mein Lieben. Also der eigentlich gefährlichste Mensch ist man selbst für sich. Ehe man vor anderen Leuten Angst hat, muss man es vor sich selber haben. So ist es, nur das. Nicht? Also es ist völlig klar und das muss man sich klar machen. Und das schlabbert er hier. Also diese Selbigkeit, die wirklich besteht und diese Herausforderung, die deswegen besteht.
Aber da kommt er doch auch irgendwann zum Gleichen. Nicht Wiederkehr des
Gleichen. Ja, eben. Ja, nur was heißt das? Ist Wiederkehr des Gleichen dasselbe wie die Wiederkehr desselben?
Glaube ich, das meint er nicht.
Eben.
Das meint er nicht.
Ja, eben. Aber das wäre der Punkt. Das wäre es aber. Das ist die entscheidende Sache. Und das heißt dann auch Lebensschluss. Also man sammelt sein Leben, man wird zu dem, dem man wird. Pater Rana sagt dann so, die Seele hat sich ausgezeugt. In der Romantik hat man dann vom Doppelgänger gesprochen, Dostoevsky. Also wenn man sich begegnet, ist das das Ende des Lebens. Man ist man selbst geworden. Und dann ist das die Summe des bisherigen. Und dann ist die Frage, wer macht dann diese Summe, die da rauskommt, den Haken? Natürlich nicht ich. Sondern das macht dann das, wovon her meines Gutsein sollen dürfens. Nämlich Gott. Das ist also das Gericht, das dann kommt. Nicht ich kann mich beurteilen, sondern ich kann nur meine Lebenssumme vorstellen. Und dann ist die Frage, was sagt der andere dazu? Und dann ist das Ganze meine Wahrheit, das bin ich geworden, da bin ich, seiend. Und da kann er sich nicht vordrücken, indem er hier dauernd sagt, nee, man ist dauernd am Werden und da gibt es überhaupt keine Wahrheit. Es ist nicht wahr, die gibt's. Ich mache aus mir, was ich werde. Mein Beispiel war mal für die Studenten, ich versuche jemanden zu betrügen und das kann mir glücken oder nicht, je nachdem wie gescheit ich bin, wie gescheit das Opfer ist und wie die Tücke der Umstände nochmal sind. Aber was mir auf jeden Fall glückt ist, mich auf dem Weg zum Betrüger werden vorangebracht zu haben. Das ist der Punkt. Also wenn ich 6, 7, 8 Mal gelogen habe, bin ich ein Lügner. Wenn ich 6, 7, 8 Mal gestohlen habe, bin ich ein Dieb. Das heißt, ich mache mich zu dem, der ich bin. Niemand anders. Ich in erster Stelle. Nicht ich alleine, ich bin nur der Hauptautor. Sondern andere reden da auch mit. Die Eltern, die Geschwister, Freunde, alle möglichen Leute reden da mit, der ganze Zeitgeist oder so. Aber Hauptautoren des Buchs, das wir da machen, sind wir. Oder meinetwegen der Platte, die wir da aufnehmen. Und da gibt es auch das Fickfeuer, da werden die Kratzer weggemacht oder so, nicht? Oder die Flecken, die da drin sind, wenn man das da ausgeliehen hat. Aber dann sind wir die Lektüre des himmlischen Lesers. Oder die Platte für den Hörer dann, nicht? Die dann kommt und der beurteilt. Und das ist sein, Und da kann er sich nicht drum drücken und sagen, das gibt's nicht. Dass er das gern möchte, kann ich eben nachfühlen. Das gibt es eben nicht. Und deswegen kann ich nicht im Transzendentalen bleiben, sondern es geht eben in das Konkrete hinein, unweigerlich. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich bin irgendwie musikalisch, sondern ich muss eben irgendwas machen, ich muss dieses Bild malen oder ein anderes. Aber ich kann nicht sagen, ich bin so Künstler, dass ich gar nichts male, weil das, ich bin eben da so jenseits von allem, nicht? Das ist eben nicht richtig. Und deswegen widerspreche ich ihm da. Der nächste Text, um den es dann hier geht, ist dann, dass er also den Antichristen da will. Was ich an Wagner schätzte, war das gute Stück Antichrist, das er mit seiner Kunst und Art vertrat. Und ich bin der enttäuschteste aller Wagnerianer, denn in dem Augenblick, wo es anständiger als je war, Heide zu sein, wurde er Christ. Wir Deutschen, gesetzt, dass wir uns je in ernsten Dingen ernst genommen haben, sind ja deutsche Atheisten und Spötter allesamt. Nicht? Das ist eben die Frage, stimmt das wirklich oder sind die nicht von vornherein sehr ernst? Also soll man sagen, Luther war also ein Atheist und Spötter allesamt? Das ist doch Unfug. Nicht? Also was soll das? Sondern da steckt ein ganz anderer Ernst nochmal drinnen, der da besteht. Nicht?
Aber jetzt, wenn man aus der Zeit das beurteilt, auch noch von davor, jetzt weil das ja so, wenn einer jetzt ein Dieb war, dann war die Kategorie Dieb und die blieb dann auch.
So ist es.
Da ist er vollkommen dagegen. Wenn man es aus dieser Perspektive sieht, dann kann man ihn verstehen.
Ja. Da verstehe ich ihn auch gut.
Das ist dann eben Grausamkeit, ja. Des kategorischen Imperativs, dass der ansichtig wird, dieser Imperativ in seiner Grausamkeit, dann kann auch der Einzelne davon lassen und vielleicht den Dieb eben so beeinflussen, mit beeinflussen. Natürlich, letztendlich liegt die Entscheidung bei dem selbst, das ist ja klar.
Er kann umkehren. Ja, aber das räume ich selbstverständlich ein, bis zum letzten Moment. Und da ist in der christlichen Tradition der große Beispiel des einen Tschechers, nicht? Der im letzten Moment eben sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dass er, also dass ich bis zum Schluss immer noch umkehren kann, ist klar. Auf der anderen Seite war aber den Leuten auch klar, je länger ich da warte, desto schwieriger wird's. Denn bei jeder Handlung, also wenn ich zum Beispiel hier jetzt in dem Moment lüge, dann habe ich meine bisherigen Bemühungen, Wahrhaftigkeit zu haben, selber verworfen als blöd. Wenn ich bis dorthin gelogen habe und jetzt heute die Wahrheit sage, dann habe ich die bisherigen Lügen verurteilt. Also dann, wenn ich mich ändere gegenüber, habe ich zugleich für mich selber mein bisheriges Leben beurteilt in jeder Handlung. Und da haben die religiösen Lehrer immer gewusst, das wird immer schwieriger, je länger das Leben ist. Wenn ich das ganze Leben eben da jetzt Dieb war, wenn ich ein halbes Dutzend Mal Dieb war und dann kann ich mich bekehren, das kriege ich noch hin. Ich kriege es sogar prinzipiell hin, wenn ich das ganze Leben mich falsch benommen habe. Im letzten Moment kann es immer noch gehen. Aber dass das immer schwieriger wird, weil ich immer mehr dann an mir zu verwerfen habe, das haben die Leute auch gewusst. Und deswegen, die Rabbinen haben ja immer gesagt, man muss sich bekehren einen Tag vorm Tod. Das ist natürlich wieder so ein typisch jüdischer Satz, nicht? Denn weiß ich, wann ich sterbe? Natürlich kann das bei der Rückfahrt passieren schon. Nicht? Also deswegen ist das natürlich anders, nicht? Das ist typisch so eine Formel, die dahin gehört, bekehr dich einen Tag vor deinem Tod. Ja, wann? Die kirchlichen Abendgebete sind so formuliert, dass immer dabei an den Tod gedacht wird. Gesagt, das kann jetzt so sein, ich gebe jetzt mein Bewusstsein auf, ich gehe jetzt dort hinein, sodass also dieser Ende des Tages immer auch nochmal eine Erinnerung an das Ende des Lebens ist. Da soll man sich auch versöhnen mit dem Partner oder so, weil man nicht weiß, was dann hinterher ist. Und das Schlimmste ist ja, was die Leute am meisten durchmachen, wenn sie eben vor dem Tod eines anderen sich nicht versöhnt haben. Das ist ja das, was am meisten die Trauer quält dann.
Da sieht man aber auch die verheerende Wirkung dieses Satzes für Menschen, die den Tod ja ganz weit weg sind.
So ist es, so ist es, genauso. Genau.
Da kommt dann Schlimmes zutage.
So ist es. Ja, nee, genauso. 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 Nicht, dass das wirklich für den einzelnen Tag hingehört. Das ist so.
Da ist ja dann der Hamlet fortschrittlicher. Er sagt zu seiner Mutter, entzieh dich dieser Situation und nach dreimal dich diese Situation des Blutschenderisches zu entziehen, dann kriegst du es auch hin.
So ist es.
Weil durch diese Übung oder einmal diese Haltung einnehmen, dann fällt es schon leichter.
So ist es.
Und dann hat sie eben die andere Sicht auf ihre Situation, auf den Sumpf, in dem sie drin
ist. So ist es,
Den kann sie nur bekommen in diesem Jetzt.
Nur so.
Das
nur
nicht mitmacht.
Eben, ja. Und das fehlt ja leider alles, nicht, was wir da jetzt hier geredet haben. Das musste man noch einzeichnen. Also es gibt genug Anstöße hier, aber das kommt nicht vor. Also diese Wahrheit, die eigentlich zu uns hingehört in der Form. Bitte?
Ein Verständnis, ist dieser Punkt, der Punkt der Umkehr, bringt auch eine Spannung oder eine Spaltung in der Person. Ist das das, was vorher dann von Paulus erzählt hat, dass in die bisherigen Erfahrungen, negative Erfahrungen, wenn die auch schon eine Person bleiben, eben ab diesem Zeitpunkt und ihn auch in belasten praktisch auch.
Ja, das spricht er ja auch. Eben bei Paulus ist es ja sehr deutlich, weil sich da in der Sprache schon ausdrückt. Man sagt vom Saulus zum Paulus, nicht? Also, dass er dann sagt und das auch nicht vergisst, er sagt, er ist da ein Spätgeborener und er ist eine Missgeburt und Fehlgeburt oder so, da hat er starke Ausdrücke, die er da verwendet, weil er das nicht vergisst, was er da angestellt hat, indem er also Christus verfolgt hat in ihm selbst. Aber wo er das auch aufnimmt, sagt, ich bin eben jetzt ein neuer Mensch geworden und ich kann das Alte nicht einfach wegwerfen, denn das bin ich ja, deswegen habe ich da mich zu beurteilen. So wie eben auch der Petrus ja nicht vergessen hat, er hat den Herrn verleugnet. Das ist einfach gewusst von allen und steht da und gehört eben mit zum Leben dazu. Und wenn man das jetzt verdrängen würde, ist ja keine Lösung, weil dann einfach was weg wäre. Sondern ich bin ja eben der Ganze und das steckt ja auch in mir drin und ist immer aufzunehmen nochmal. Also auch das gehört zur Wahrheit. Also deswegen, eigentlich haben wir jetzt die ganze Zeit über diesen Punkt geredet, wo bleibt die Selbigkeit, damit ich vom Anderswerden oder so reden kann, die ihm hier fehlt. Und die müsste man Wahrheit nennen. Und die gibt es eben. Und die versucht er hier wegzuwischen. Und ersetzt es eben durch diese Wiederkehr des Gleichen. Aber die Selbigkeit, die lässt er weg. Und da frage ich mich eben so im Stillen, hat er das jetzt wirklich nicht gesehen oder hat er das nicht sehen wollen? Das weiß ich halt nicht, woher soll ich das wissen, nicht? Aber das ist so eine Frage, die sich mir dann immer so zwischendurch mal stellt.
Da müsste man nochmal untersuchen, ob er eben, also mir kommt es immer so vor, aber ob er das Gleiche mit demselben, weil wenn man es nur gleich,
ja, eben. Und das wäre eben die Frage, wie ist das bei ihm, weil er auf der anderen Seite ja auch so an sich gelitten hat oder so, den Punkten und all den Formen, das gehört dann da auch nochmal mit hinein. Sodass mich nicht wundern würde, wenn er, nachdem er einer der Maître de Soupçon ist, dass er das natürlich auch auf sich selbst anwendet. Und das würde er auch sagen, okay, ja. Aber außerdem, wo ich also mich auch selber einwickle oder täusche, kann es trotzdem auch sein, dass er auch unschuldigerweise was vergisst oder nicht hat. Also dass es nicht eine Selbstbelügen ist, sondern dass er das wirklich irgendwie, weil es auf der anderen Seite zu schmerzig ist oder so, gar nicht richtig mit hineingenommen hat. Und da hab ich ihn auch nicht zu beurteilen, woher soll ich das wissen, das geht eben nicht. Aber ansprechen, meine ich, sollte ich es schon, weil es eben von der Sache her hingehört. Diese Frage der Selbigkeit, wenn ich da von der Veränderung rede und die Frage von der Wahrheit und dem Sein. Dass man das nicht weglassen kann, obwohl er das sich vielleicht wünschen würde. Nicht, also er geht ja dann hier nach der Auswahl auch, ich habe den Eindruck, dass da auch der Auswähler da jetzt da nicht so dran gedacht hat, geht es hier nochmal wieder weiter mit den Werten um Werten, und davon haben wir ja schon gesprochen, dass eben die Umwertung der Werte zwei Bedeutungen hat. Die erste Bedeutung ist die, dass ich die Hierarchie der Werte ändere. Also das, was vorher der oberste Wert ist, rutscht jetzt runter und andere rutschen hoch. Das ist das Erste. Wichtiger ist aber der zweite Punkt, dass angesichts der Tatsache, dass wir die Werte umdrehen können, die Werthierarchien umdrehen können, dass wir von dort her erkennen, die Werte sind nicht etwas, so sagt er, die uns objektiv treffen, sondern dass wir sind, die subjektiv zu entwerfen. Wir bilden uns ein, dass uns da die Werte treffen und uns rufen und fordern, aber erkannt, die eigentliche Umwertung der Werte besteht darin, dass wir entdecken, wir machen die Werte, wir geben uns unsere Werte und es ist nicht so, dass die uns treffen. Das ist das, was er eigentlich meint. Und deswegen gibt es dann diesen doppelten Nihilismus, den Nihilismus der Schwäche, dass ich sage, ja, wenn die Werte objektiv gar nicht da sind, wie soll ich dann überhaupt leben und wie soll das gehen? Oder ich mache den Nihilismus der Stärke. Ich sage, ich entwerfe mir meine Werte und das ist es eben. Dafür tritt er ja ein und will das sagen. Und das ist dann nochmal durchdrungen von den anderen Dingen, wie bei so dem berühmten Text dann eben, mit dem der da sagt, wir haben Gott getötet, nicht aus der fröhlichen Wissenschaft, wo er wirklich sagt, was ist das für ein Grausen und Schrecken, was wir da unternommen haben. Das sollte man ja auch nicht vergessen.
Ja, und er wehrte sich ja vor allem gegen die nicht dieses Bewusstsein dafür haben.
So ist es.
Und das deshalb nicht unterscheiden können,
ja.
Was eigentlich die Situation ist.
Ja, und was deswegen auf uns zukommt, wo er wirklich ja, entsprechende Bilder malt, was kommt da.
Eben auf den Menschen, weil er gar kein Bewusstsein, der
so ist es.
Nicht unterscheiden.
Ja.
Und dadurch kommt es eben.
Und dann kommt das raus, was dann rauskommt. Mhm. Also das muss man noch sehen, nicht? Also drum eben, wir brauchen ein mutiges Bewusstwerden, unserer Situation und ein Ja sagen zu dem, was erreicht ist, ein Losmachen von dem Schlendrian alter Wertschätzungen, die uns entwürdigen im Besten und Stärksten, was wir erreicht haben. Da kommt jetzt eben nochmal der Punkt hinein, dass er da ja so einen merkwürdigen Blick auf das bürgerliche Christentum hatte von dort her, wo wirklich die Dinge sehr verdreht sind dann nochmal. Im Blick auf das Leben, im Blick vor allen Dingen auf die Sexualität, ist ein entscheidender Punkt, der dann immer nochmal auftaucht, den ja auch Rilke dann wieder aufnimmt, da im Brief des Arbeiters oder so, wo er das ja auch extra anspricht und sagt, dass da eben die Wertschätzungen eine Verdrehung sind, ein Nein zum Leben und so. Das ist das, was er anspricht und deswegen eben dieser berühmte Schlusssatz dann, Dionysos gegen den Gekreuzigten, dass dort eigentlich das Leben verworfen wird und die Stärke, so hat er das so gesehen und es bleibt also nur die Schwäche oder Dekadenz übrig, dass das eben anders werden müsste. Dass man ein Ja zum Leben in seiner Fülle zu sagen hätte, samt Leid und allem dazu.
Da hatte er dann Inszenierung von den Backern gemacht hat, der hat dann praktisch da Prophetisches gesehen, weil er davon ausging, dass Dionysos, wenn er als Gott des Lebens und des exzessiven Lebens natürlich praktisch nur noch als Kaputter erscheinen kann. Also er wurde reingefahren auf einer ersten Weltkrieg verwundeten Liege, das haben sie gefunden. Und der hat nur noch gezittert, also war debil und da war zu nichts mehr.
Ach so,
weil natürlich die Einseitigkeit des dionysischen Gedanken, das muss den Menschen in seiner Form sprengen.
So ist es.
Ja.
Das kann nicht gehen. Das macht es eben kaputt.
Nicht exzessiv.
Ja.
Diese Bacchanalien, also in.
Geht nicht.
In der Wildnis,
so ist es, ja.
Und so, das
und
ein paar Wochen.
Und das haben wir auch wieder beim Hölderlin. Das haben wir auch wieder beim Hölderlin, dass er manchmal spricht von so dem Frieden und der Ruhe, aber dann spricht er auch von der dunklen Verhängnis und der Unordnung, die da kommt, wenn die Nacht kommt oder so, dass die Ordnung zerstört wird. Also auch der sieht eben beide Seiten. Manchmal spricht er vom freundlichen Chaos und dann spricht er von dem Abgrund, der sich zeigt in der Nacht, wenn alles kaputt geht. Denn tatsächlich eben, Dionysos ist nicht lebbar, muss ich auch sagen. Das ist eine Form der völligen Zerstörung. Dann wendet er sich dagegen den Determinismus, nicht daraus, dass etwas regelmäßig erfolgt und berechenbar erfolgt, ergibt sich nicht, dass es notwendig erfolgt. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, das wissen wir ja auch inzwischen und wissen, dass die sogenannten Naturgesetze statistische sind. Nicht? Aber das macht er hier erstmal sehr deutlich, das gibt es nicht, dass ein Quantum Kraft sich in jedem bestimmten Fall auf eine einzige Art und Weise bestimmt und benimmt, macht ihn nicht zum unfreien Willen. Die mechanische Notwendigkeit ist kein Tatbestand. Wir erst haben sie in das Geschehen hinein interpretiert. Das halte ich für ganz wichtig, was er da sagt. Also bis hin eben zu der, was wir vorhin da besprochen hatten, mit der Schlacht von Salamis für morgen, dass da heute die Analytiker sagen, wenn Gott weiß, was ich da morgen tue, dann muss ich das tun. Da hat Nietzsche völlig recht, nein, ich tue es. Aber wo steht da, dass ich das tun muss? Das folgt überhaupt nicht draus. Ich werde es tun. Okay? Und wenn Gott das jemand anderem offenbart, dann weiß der eben, was ich morgen tue. Aber wieso steht dann drin, ich muss das tun? Ich tue es. Und tun, Faktum ist nicht dasselbe wie tun müssen. Und da macht er hier drauf aufmerksam. Also sagt er, diese Rede von der zwingenden Schluss, was ja die klassisch-neuzeitliche Physik sagt, dass da eben Determinismen herrschen, das wissen wir von der Mikrophysik her, dass es anders ist. Und da ist die Frage ja offen, nach wie vor. Es gibt die einen Leute, die sagen das, eben das berühmte, der Alte wegwürfelt nicht von Einstein. Und es gibt die anderen, die sagen, nein, hier steckt wirkliche Unbestimmtheit drinnen und das kann man nicht entscheiden. Philosophisch, das halte ich für ganz wichtig. Also die mechanische Notwendigkeit ist kein Tatbestand. Wir erst haben sie in das Geschehen interpretiert. Wir haben die Formulierbarkeit des Geschehens ausgedeutet als Folge einer über dem Geschehen waltenden Nezessität. Das ist inzwischen eingeholt, eben durch die Mikrophysik. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Daraus, dass ich etwas Bestimmtes tue, folgt keineswegs, dass ich es gezwungen tue. Genau das. Ich tue es, aber es folgt daraus keineswegs, dass ich es gezwungen tue. Das behaupten die aber. Auch die Kollegen von der analytischen Philosophie.
Ja, das ist diese Faszination, dass es eben mechanisch abläuft.
Ja.
Also nur eine Maschine.
Ja.
Aber das ist eben nicht das Symbol für den Menschen.
So ist es. Ist es nicht. Und es ist doch toll, dass der das hier schon also sagt und schreibt im Blick auf die Natur, auf die Objektivität. Aber daraus, dass ich etwas Bestimmtes tue, folgt es nicht, dass ich gezwungen bin. Der Zwang ist in den Dingen gar nicht nachweisbar. Die Regel beweist nur, dass ein und dasselbe Geschehen nicht auch ein anderes Geschehen ist. Ja, hier hat er die Selbigkeit. Aber sie wird nicht wirkungsvoll, also auf die früheren Texte. Nicht? Er spricht sie an. Auch ein anderes ist, erst dadurch, dass wir Subjekte, Täter in die Dinge hineingedeutet haben, entsteht der Anschein, dass alles Geschehen die Folge von einem auf Subjekte ausgeübten Zwang ist. Ausgeübt von wem? Wiederum von einem Täter. Ursache und Wirkung, ein gefährlicher Begriff, solange man etwas denkt, das verursacht und ein Etwas, das erwirkt wird. Diese Folgerung finde ich wieder nicht vertretbar. Und nicht zwingend. Warum reitet er so fest? Nicht? Also die Notwendigkeit ist kein Tatbestand, sondern eine Interpretation. Concedo, das gebe ich zu, hat man begriffen, dass das Subjekt nichts ist. Da sage ich, wieso ist das Subjekt nichts? Das hast du nicht gezeigt oder begründet. Warum soll es nicht also das Subjekt geben? Da geht er einen Schritt zu weit.
Aber es ist in Anführungsstrichen.
Ja, aber immerhin. Ne? Hat man begriffen, Dass das Subjekt nichts ist, was wirkt, sondern nur eine Fiktion, so folgt vielerlei. Die Frage ist eben, ob das Subjekt eine Fiktion ist. Und dann würde ich ihn fragen wollen mit seinen eigenen Worten, was steckt da für eine Grund hinter, dass du da unbedingt so drauf rumreiten willst, dass es das Subjekt nicht gibt. Und was sich mir dann natürlich aufdrängt ist, ja, wenn ich kein Subjekt bin, werde ich nicht verurteilt. Dass das eigentlich drin steckt. So wie man auch sonst sagt beim Entschuldigen, ich war es nicht. Und wer sich total entschuldigt, war es eben nie. Das nannte ja Johann Baptist Metz den Unschuldswahn bei der Synode der katholischen Kirche in seiner Zeit und hat da einen Text hergemacht und sagt, dass wer sich total entschuldigt, muss behaupten, dass er nie was gemacht hat, dass er gar nicht da war. Weil entschuldigen heißt ja, ich habe es nicht getan, sondern er, sie, es. Und wenn ich mich total entschuldige, habe ich nie was getan. Wo bin ich aber dann, wenn ich nie was getan habe? Nicht? Das ist, ja, nicht? Das ist doch wirklich eine sehr eigentümliche Sache, die dabei herauskommt.
Was heißt es, total entschuldigen?
Ja, eben, dass ich nie was getan habe. Nicht? Ja, dann, was soll das? Nicht? Dann muss ich ja nicht, war überhaupt nicht da. Ja, eben, ja, das ist eben die Frage, wer macht das so bewusst, aber der Sache nach reden eben so die Leute, ich war das nicht, das war, sagen nein, Leute, das ist die Gesellschaft zum Beispiel, wird gesagt, das bin nicht ich, sondern ich bin also nur Produkt der Gesellschaft und des Zeitgeistes meiner Eltern oder was weiß ich, also gibt es ja viele Leute, die sich oft darauf in dieser Form herausreden und machen sich aber nicht klar, was das eigentlich heißt, deswegen hat das Metz eben auch Unschuldswahn genannt, nicht? Dass die Leute das also rasch haben und das so sagen. Denn Entschuldigung läuft immer hinaus auf Beschuldigung anderer, von Adam angefangen, der eben sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Also Gott und Eva werden da beschuldigt und er kann sich damit entschuldigen. Und das ist das Muster von Anfang an. Ohne daran zu denken, was das dann heißt. Ja, wo ist er denn dann eigentlich, nicht? So ist es.
Man darf nicht ans Gefühl kommen.
Ja, ja.
Man würde das merken.
Eben, man sollte es eigentlich annehmen und nicht um sich entschuldigen, sondern um Vergebung bitten.
Ja, oder erklären und nochmal erklären und das machen.
So ist es, eben. Das sollte man alles lassen und um Vergebung bitten. Und deswegen komme ich ja wieder auf diesen Punkt, dass wir im Deutschen nicht unterscheiden zwischen entschuldigen und vergeben, auch in der Übersetzung dieser Texte vom Papst, dass die einfach übersetzen, Entschuldigung, während das heißen muss, Verzeihung oder Vergebung und nicht Entschuldigung. Bitte?
Vor dieser Behauptung, wer sich entschuldigt, war es nie. Vor diesem Hintergrund, wie ist es dann in der Behauptung vorher zu sehen, dass ich, wenn ich liebe, wenn ich die Gebote halte, liebe ich, wenn ich es tue, aber es ist nicht sicher, dass, weil entweder sind die Hormone und so weiter.
Ja.
Ist es nicht so auch schon wieder eine Verschiebung auf eine, und dann da geht's auch, gibt es keinen Identitätskern, sozusagen, ja.
Das ist genau unser Problem. Also wenn das wirklich ganz so wäre, hätten wir gar keinen Identitätskern. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich das Problem, dass wir nicht wissen, wie weit wir da eigentlich drin stecken und wie weit ich es tue oder das Es in mir. Das ist das Problem. Und deswegen sage ich, haben wir alle Probleme mit unserer Leiblichkeit von dort her. Dass wir das nicht genau wissen. Wir wissen über uns selber nicht Bescheid. Wir wissen nicht genau, wo wir wirklich entschuldigt sind, während wir uns vielleicht Vorwürfe machen. Und umgekehrt, dass wir uns entschuldigen, wo wir uns Vorwürfe zu machen hätten. Dass das ein Problem in unserem Selbstverhältnis ist. Und deswegen natürlich auch Probleme macht dann in unseren Beziehungen zu jemand anderem. Weil das schon in sich ein Problem ist. Die Hannah Arendt hebt da sehr stark ja drauf ab, auf diesen Gedanken, dass wir immer zwei sind, die wir miteinander leben und begründet von dort her die Ethik. Die hat was gegen den kategorischen Imperativ, weil sie den grausam nennt, wie Sie auch gesagt haben, während ich finde den ja für dankbar.
Wie?
Die Hannah Arendt sagt, dass der kategorische Imperativ unmenschlich ist, weil sie nicht gehorchen will. Und sie macht ihre Ethik so, dass sie sagt, ich lebe mit mir und wenn ich jemanden umbringe, dann lebe ich ein Leben lang mit einem Mörder. Und deswegen sollte ich das lassen. Das ist also ihre Ethik, die sagt, ich werde nicht von außen getroffen mit einem Imperativ, dem ich gehorchen soll, denn die will nicht gehorchen, sondern sie sagt, ich lebe mit mir und deswegen, von dort her mache ich eine Ethik, dass ich sage, da ich hinterher dann mit mir leben muss, der das getan hat, sein Leben lang, sollte ich solche Sachen lassen und entwirft das von dort her, um eben das Gehorchen wegzukriegen. Und es gibt ja eine ganze Menge Leute,
aber da die... Da hört sie ja auch in sich hinein, weil das ist ihre Antwort.
So ist es. Das, ja. Ja. Also sie entwirft das halt so. Und sie ist ja nur eine von diesen Stimmen. Ich habe eben eine ganze... Ich bin fast fertig damit mit dem Buch. Der ist ein ganzes, hat einen Preis gekriegt, der evangelischen Matthias Wirth, Distanz des Gehorsams. Der legt von vorn bis hin, redet er gegen Gehorsam. Der erste Teil, da geht es um Paradigmen des Gehorsams. Was hat er da? Als erstes natürlich Abraham und Isaak. An zweiter Stelle die Nationalsozialisten. Und an dritter Stelle das Milgram-Experiment. Also das nennt er Gehorsam. Und da ist er gegen Gehorsam. Und so geht das durch das ganze Buch durch, nicht? Dass es Gehorsam nicht geben darf. Und dann nimmt er dieses Wort von der evangelischen Synode auf, die Kirche der Freiheit, nicht? Also Katholiken sind natürlich überhaupt was Schreckliches. Das ist völlig klar, nicht? Und das muss ich jetzt besprechen, mal sehen, wie ich damit umgehe, nicht? Also wo das im Ganzen also durchführt und sagt, also Distanz des Gehorsams, das darf nicht sein. Und dann spricht er eben auch den Falk Wagner an, der gesagt hat, es ist für einen modernen Menschen unzumutbar, ein asymmetrisches Verhältnis zu Gott. Und da frage ich Sie, wie soll ein Geschöpf zu Gott ein symmetrisches Verhältnis haben? Man fasst sie an den Kopf.
Was ist das dann für ein Gott für den? Nein? Was ist das für ein Gott?
Ja, eben, also der Schöpfer, ne? Der Schöpfer, und dann sagt er, den Schöpfer, da soll ich ihm nicht gehorchen, sondern wir schließen einen Bund. Und Bund heißt auf gleicher Ebene, gleiche Augenhöhe, wie man heute mal sagt, ne? Symmetrisch. Und sage ich, was soll denn das heißen? Wie kann das Geschöpf mit dem Schöpfer also symmetrisch sein? Nicht? Aber das ist also der Gedanke, der da durchgeführt wird. Ja. Und das hat mich immer schon gestört, also bei dem Falk Wagner, dass der ihm sagt, nochmal, einem modernen Menschen ist ein asymmetrisches Gottesverhältnis nicht zuzumuten. Sondern es muss also auf gleicher Augenhöhe sein.
Da war der Christophorus klüger.
Ja, eben. Meine ich doch, den halte ich eben wirklich, das ist wirklich in meinen Augen, gerade der Christophorus ist so der Mythos der menschlichen Würde. Dass er sagt, er will dienen, aber eben dem Höchsten. Dem will er dienen. Und deswegen, als er dann erstmal beim Kaiser ist und der Kaiser Angst vorm Teufel hat, geht er zum Teufel. Und als der Teufel Angst hat vorm Kreuz, nicht, geht er also dann zu den Mönchen und dann sagt er, aber Mönch ist, geht nicht. Und dann ist er eben der, der die Leute da über das Wasser trägt. Und eines Tages kommt, trägt er dann eben Jesus darüber, nicht? Das ist in meinen Augen wirklich so ein Mythos, eine Mythologie der Würde des Menschen, dem Besten dienen, dass das hingehört. Aber nicht zu dienen, nicht zu gehorchen, wie das gehen soll, ist mir völlig schleierhaft.
Und wie sehen Sie das, diese Asymmetrie?
Ja, indem ich gehorche und den kategorischen Imperativ und hänge ja noch ein Dürfen an. Das ist ja mein Punkt. Ich habe also die klassische Definition, causa sui ist ja Unfug als Gottesnamen, weil eine Ursache kann ich nicht selber setzen. Causa sui, das ist der Gottesname von Descartes und Ding her, und der ist Unfug. Ich sage, Gott ist das Wovon her meines Gutseinsollens erstmal. Imperativ, Kant. Und dann sage ich, Luther sagt jetzt, ja, der Imperativ ist nur dafür da, um mich meiner Ohnmacht zu überführen. Das ist der entscheidende Usus Legis, dass mir gezeigt wird, ich kann gar nicht und es ist nicht möglich und da muss das Evangelium kommen und mich freisprechen. Und das sehe ich anders. Ich behaupte, dass ich immer noch gewürdigt werde. Ich finde es schön, dass man das im Deutschen sagen kann. Dass ich gewürdigt werde, des Gebots zu lieben. Jeden Morgen neu. Das ist im ersten Punkt äußerst beschämend. Denn offenbar habe ich es nötig, dass man mir das befiehlt, weil ich es freiwillig nicht genug tue. Aber das Umgekehrte, dieses Gebot mich immer noch trifft jeden Morgen, das halte ich selber schon für ein Evangelium. Denn an sich könnte Gott ja sagen, soll doch der Splett machen, was er will, dieser Idiot. Das ist immer dasselbe. Abends muss er sich immer also um Vergebung bitten, dann soll er doch machen, was er will. Nicht? Nein, sondern dass er das immer noch tut, sehe ich als seine Demut an. Und deswegen hänge ich an das Sollen noch ein Dürfen dran. Und sage, Gott ist nicht bloß das Wovon her meines Gutseinsollens, sondern meines Gutseinsollendürfens. Dass ich diese Gnade erfahre, dass er mir immer noch dieses Gebot wieder gibt. Nochmal beschämend, dass er es mir geben muss, weil es ohne offenbar nicht reicht. Aber dass er auf der anderen Seite mir dieses Gebot aber gibt und nicht aufhört. Während wir ja sagen zu einem anderen Menschen, wenn du mich nicht freiwillig liebst, dann kannst du mir im Buckel runterrutschen, nicht? Mir Gott das als erstes als ein Gebot gibt. Dass es macht. Und das ist seine Demut, behaupte ich. Dass er das tut. Und deswegen gehört für mich das Dürfen da hinein. Sodass also das Gebot selber schon eine Gnade ist, ein Evangelium. Nicht erst das Evangelium, dass ich gerecht gemacht werde, das ist der lutherische Gedanke, nicht? Ich werde gerecht gemacht einfach durch Glauben, ich muss es nicht selber machen. Sondern ich sage, dass ich schon soll, das ist schon eine Gnade, dass er damit nicht aufhört. Das ist für mich der wichtige Punkt, dass die Erfahrung des Imperativs selber eine Gnade ist, ein Evangelium, also eine Frohbotschaft. Und da ärgert mich natürlich dann noch mal mehr, wenn der da so ein Buch loslegt und den Gehorsam bloß erledigt, nicht? Während also das Neue Testament tritt unter dem Wort Jesu an, dass er sagt, Schlacht- und Brandopfer hast du nicht gewollt, ein Leib hast du mir gegeben, ich komme deinen Willen zu tun. Das ist das, was das Neue Testament sagt als die eigentliche Lebensaufgabe Jesu.
Das ist, weil bei Gehorsam oft dieses blinde Gehorsam im Hintergrund steckt bei den Leuten, dass man sagt, ist einfach gehorsam,
ja,
auch in der
so
Politik und was alles passiert.
Das gibt es natürlich.
Dem Motto, ich laufe da blind hinterher und ich muss gehorchen und ich weiß gar nicht warum. Und das entspricht ja jetzt nicht dem, worüber wir jetzt reden, dem ethischen.
Das meine ich eben.
Doch ein
ja,
Wissen hat,
so ist
einen,
es. Ja.
Wo man gehorsam sein darf,
ja.
Wo man letzten Endes weiß, es wäre ja richtig gehorsam.
Genau. Die ersten drei Bilder, die er auch anspricht, die ich da genannt hatte, nicht? Also Abraham-Opfer, wo es eben auch Exegeten gibt, die sagen, eigentlich hat Gott gewollt, dass der Abraham ein Nein sagt dazu. In meinen Augen ist das falsch, weil es überhaupt nicht um Gehorsam geht bei der Geschichte. Da geht es um die Hoffnung. Also wenn, ich antworte so, wenn Abraham gesagt hätte, ich gehorche, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, hätte er die Probe nicht bestanden. Denn er wurde nicht aufgefordert zu morden hier, das gab es damals nicht und zum Glück ist das ja auch vorbei und darauf geht ja auch die Geschichte aus, er will gar keinen Tod, sondern es geht um eine Hoffnungsprobe. Glaubt er weiter, dass Gott sein Versprechen hält, dass er in diesem Isaak ihm die Nachkommen schenkt? Das ist die Probe gewesen. Und deswegen sage ich, wenn er gesagt hätte, der Herz gegeben, der Herz genommen, hätte er die Probe nicht bestanden. Denn die Probe war keine Gehorsamsprobe, sondern war eine Hoffnungsprobe. Und so steht es bei Paulus, der schreibt es so. So steht es im Römerbrief, 4. Kapitel, und so steht es im 11. Kapitel im Hebräerbrief. Bei Römerbrief kommt die Tötung Isaaks nicht vor, aber es ist schon die Rede davon, dass er glaubt, dass Gott die Toten auferweckt. Da ist aber mit Tod gemeint die Manneskraft von ihm als 100-Jähriger und die Frau-Empfängniskraft eben als 90-Jährige. Das ist eben Tod und da glaubt er, dass das neu wieder erweckt wird. Um die Tötung Isaaks geht es dann erst im 11. Kapitel im Hebräerbrief. Und da geht es ausdrücklich um die Tötung Isaaks. Und da wird aber wiederholt der Satz aus dem Römerbrief, dass nämlich Abraham geglaubt hat an die Kraft Gottes, die Toten lebendig machen zu können. Und da ist dann wichtig, dass in den Legenden zu der Bindung Isaaks, wie die Juden sagen, dass es da auch Legenden gibt, wo der Isaak wirklich geopfert wird und getötet wird und dann hinterher wieder belebt wird. Also dass die nicht sagen, das wird im letzten Moment abgeblasen oder so, sondern er wird getötet. Aber er wird dann wieder, dann ist er also verbrannt und so, und dann ist nur noch dann aus, und dann wird es aber neu geschaffen von Gott. Das wird dann versucht. Das halte ich nochmal für wichtig, dass die das bis dorthin durchführen, sogar in einzelnen Geschichten, die Rabbinen. Damit sich die Christen nicht einbilden können, bei euch war es ja nur halb, während richtig war es erst bei uns, nicht? Wir sagen, nein, es gibt eben auch diesen, in diesem ganzen Wust der Legenden, der sehr groß ist, weil das für die so wichtig war, wie eben für die Christen Golgotha, die sogenannte Bindung Isaaks, dass die hingehört, wo das sogar dann nochmal mit drin ist. Also, dass man damals noch sowas machen konnte, dass der Vater den Sohn tötet, das gab es halt damals nur, und das soll ja auch aufhören, das ist schon richtig. Aber ich muss mich in die damalige Zeit versetzen und kann das nicht also in die Gegenwart übertragen. Also es gibt selbstverständlich Formen falschen Gehorsams. Auch diese Rede vom Kadavergehorsam, die ja in der ignatianischen Konstitution steht, der Jesuiten, wobei viele Leute nicht wissen, dass das nicht der Ignatius erfunden hat, sondern er hat das bei Franz von Assisi gelesen. Wo sie denken, der ist immer nur mit dem Blümchen darum, nicht? Nein, der schreibt das. Dabei ist das natürlich völliger Unfug. Wer je also mit Leichen zu tun gehabt hat, weiß, dass das alles andere als bequeme Geschichte ist. Also die gehorchen überhaupt nicht, Leiche, wie man mit der umzugehen hat, nicht? Ich weiß es, wenn man das einfach im Krankenhaus gemacht hat. Und dann weiß man, wie schwierig das nochmal ist. Das ist eine ganz andere Sache. Aber von dort her gab es diesen Ausdruck bei Franz von Assisi. Und da hat Ignatius gelesen und hat ihn dann übernommen in seine Konstitution. Fälschlicherweise, behaupte ich.
Aber das, was Sie jetzt vorher formuliert haben, wie es weitergegangen ist im Neuen Testament,
ja.
Da muss man ja dann auch sagen, dass bei Christus Brandopfer,
ja
dadurch auch, was ja wie ein Gebot behandelt wurde,
ja.
Weil der alte Gott ja da spricht, das ist in der liebste Geruch und so weiter.
So ist es, ja.
Wenn er lesen bei Mose, dann sagt er ja auch, nee, das ist nicht mehr das Wichtigste, das ist ja auch ein Gehorsamsbruch, und trotzdem ist er eben gehorsam.
So ist es.
In dem neuen Sinne.
Ja. Nee, das kann man deswegen, also dass es falsche Formen des Gehorsams gibt, und dass die drei Geschichten, die er da nimmt, dass man da verschiedener Meinung sein kann, da habe ich kein Problem. Sondern nur zu behaupten, dass eigentlich laufe das beim Gehorsam so drauf hinaus, das finde ich eben Unfug. Und dass ich den streichen muss und ersetzen muss durch ein symmetrisches Verhältnis, das sehe ich überhaupt nicht ein, sondern ich meine, es sei geradezu meine Ehre, also dem Höchsten gehorchen zu dürfen. Und drehe das um. Aber das ist halt eben katholisch.
Naja, jetzt, wenn man das in die Neuzeit nimmt, ist ja dieses Gehorchen existiert, und das ist ja auch die Einrede des Kapitalismus, dass der Mensch sich selbst am besten frönt, wenn er eben alles, was am Angebot da ist, einfach mitnimmt.
Ja.
Das ist ja die neue Form von Gehorsam.
So ist es.
Frönen, ja.
Nee, und dagegen, bin ich wieder ganz auf seiner Seite.
Ist komischerweise außer Gebrauch, aber es ist mehr in Gebrauch, als man überhaupt. Ja,
stimmt. Nee, sagen die auch. Also das kann man bei Fromm sehr ausführlich lesen und auch bei anderen, die kommen natürlich auch dort vor. Die sagen, klar haben wir im Kapitalismus eine ganz massive Gehorsamsform. Eben alle rennen der Mode hinterher und das muss sein. Und inzwischen haben wir noch dann in der Sprache die Political Correctness, dass da immer nur von Christen und Christinnen die Rede ist, nicht? Das ist dann wieder nochmal der andere Punkt. Nicht? Dass die Heiden und Heidinnen, die Christen und Christinnen den Löwen und Löwinnen vorgeworfen haben. Nicht? Also, was soll das? Nicht? sondern und so geht in allem durch, dass da also eben Dinge einfach da drin stehen. Nicht? Also da wird dauernd gehorcht, natürlich. Das spricht er auch an. Also es gibt, ist nicht so, als ob die Leute frei wären heute, sondern der besteht eben, deswegen muss man schon gegen falschen Gehorsam reden. Bin ich auch sofort dafür. Nicht? Aber nicht für den Gehorsam als Ganzen und den zu ersetzen durch, wie gesagt, ein symmetrisches Bild. Nur das.
Wer bewegen will, muss gebrochen werden.
So ist es.
So
ja.
Steht es ja bei Nietzsche.
Ja, ja, ja.
Da ist ja auch was dran.
Ist was dran. Ist was dran.
Wenn wir es eigentlich auf sich hören, ist ja auch ein Stück. Gebrochen.
So ist es, genau. Genau. Ich Nein, muss natürlich dahin hören.
Mit mir ja erstmal und dann ist es ja.
So
da
ist
merke
es.
Ich ja sofort. Ich, wenn ich jetzt fröhne, bin ich ja nicht im Maß.
Ja, eben.
Schon
aus. Genau das. Muss ich also schon hingucken, was dort ist. Und deswegen finde ich es nicht gut, wenn er hier sagt, das Subjekt gibt es nicht. Sondern ein Subjekt gibt es, damit es gehorchen kann. Deswegen heißt es Subjekt.
Ja, ja,
Subjekt heißt unterworfen, nicht? Das muss man ja auch sehen, nicht?
Geben Sie doch bitte nochmal Ihre Definition von Gehorsam, die Sie des Öfteren schon formuliert haben, nämlich die freiwillige Unterordnung unter eine Autorität, die man als solche
erkannt hat
und anerkannt.
So meine ich, ja. Also das gehört ja zum Wort Autorität zum Beispiel. Autorität, ja, eben, Autorität kommt vom Wort augere, mehren. Ein Autor, also ich, warum Autorität hier immer heißt, dass das was Negatives ist, sondern Autorität heißt jemand, den ich erkenne als einen Mehrer. So wie der Auktor, der eben etwas hervorbringt und es vermehrt und bringt. Und wenn ich mich in dieser Form hier leiten lasse und bestimmen lasse von dort her, das nenne ich Gehorsam. Also auf das Wort eines anderen hin etwas tun. Und dann haben wir es ja nochmal ergänzt, als wir da über den Pater Brunner geredet haben, der sagt, ich müsste es sogar anders formulieren, ich tue es nicht bloß auf das Wort eines anderen hin, sondern Gehorsam heißt zugleich, auf die Welt gucken mit den Augen und dem Blick der Autorität. Also das wird nicht bloß von außen mir so auferlegt, sondern ich gehe mit der Autorität zusammen auf die Welt zu. Das ist der Gedanke. So wie ich also mit Gott auf die Welt zugehe. Also er ruft uns zum ja, Mitlieben heißt ja die Formel. Also das Erste wäre schon eben in der alten Definition erstmal, ich erkenne die Autorität, also als mehrend. Und es ist einfach vernünftig klug, dem zu folgen und das eben zu übernehmen. Jetzt kommt noch der Schritt dazu. Ich übernehme nicht bloß dieses Wort an mich hin, sondern ich gucke jetzt die Welt und die Situation mit dieser Autorität zusammen an und tue es von dort her. Und das ist dann die Formel, die im Scotus für die Schöpfung überhaupt sagt, warum hat Gott geschaffen? Weil er Mitliebende will. Nicht, weil er Leute zum Lieben will, das braucht er nicht, denn die sind schon zu dritt. Sondern dass er anderen das Mitlieben gönnen will. Das ist die Bestimmung. Und das würde ich jetzt eben in meine frühere Autoritätsdefinition noch hineinnehmen, dass ich nicht bloß also diese als Mehrer und Autorität erkenne und dass ich nicht bloß auf deren Wort hin was tue, sondern dass ich sogar mit ihr dann und mit ihrem Blick auf die Welt gucke. Ignatius nennt das dann den Gehorsam auch nochmal des Denkens und des Verstandes. Und nicht bloß, dass ich widerstrebend tue, was da jetzt der Obere von mir verlangt. Ich sage, ich finde es blödsinnig, aber nun gut, ich habe jetzt Gehorsam gelobt, also tue ich das. Sondern was Ignatius will, ist, dass ich eigentlich erreiche, dass ich das auch im Mitdenken tue. Das ist natürlich nochmal ein schwieriger Schritt. Da können wieder Außenstehende sagen, dann bist du total versklavt und enteignet. Ne? Nein, und sagen, das ist gerade nichts und ich bin eingeladen in dieses Miteins mit der Autorität. Weil das Mit das entscheidende Wort ist. Das ist ja immer gegenüber dem Eins und dieser Betrunkenheit da vom Eins, diese Sache des Miteins. Das ist, behaupte ich, sei das entscheidende christliche, biblische Wort. Mit Gott auf die Welt zugehen und da was tun, mit Christus auf die Menschen zugehen oder so. Immer dieses Miteins, das da hineingehört. Genau wie ich dann mit den Menschen wieder auf Gott und Christus zugehe. Und das habe ich für mich dann damals durchgedacht und gesucht, als ich mich eben verliebte, verlobte und verheiratete. Wie soll ich zugleich mit Gott und mit einem anderen Menschen umgehen können? Wie soll das gehen? Und ich meine, das geht eben nur in dieser Form, dass ich eben mit Gott auf den Menschen zugehe und mit diesem Menschen auf Gott zugehe. So wie der mit Gott auf mich zugeht. Dass wir also nur dieses Mit der Dreiheit haben. Und anders kann ich das nicht sehen, wo es das gibt. Und deswegen tun mir die Leute leid, die das nicht sehen. Ob nun Juden oder Muslime. Oder keins von beiden. So, überhaupt nichts. Tut mir dann noch mehr leid. Aber an sich wäre das die richtige Form, in diesem Mit zu leben. Mit eins. Dass das eigentlich drinsteckt.
Darf ich nochmal präzisieren? Gehorsam als Freiheitsakt. Mhm. Das war Ihre
Lehre. Das ist der erste Punkt. Ja.
Lehre.
So ist es.
Ja. In Abgrenzung zu Zwang
und zu eigener Klugheit oder so, ja, eigenes Einsehen.
Ja, das Anvertrauen in die Autorität eines anderen.
Ja. Und dafür haben wir, behaupte ich, die Freiheit. Deswegen eben meine Formel, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Also ich habe die Freiheit, um genau mich in dieses Mit, um zu vertrauen, um mich anzuvertrauen.
Freiwillige Unterordnung.
Ja, ja, darauf läuft es hinaus. Dafür habe ich die Freiheit. Während es auf der anderen, er spricht das auch an, dass es eine Form einer falschen Autonomie gibt. Also das fehlt nicht in dem Buch, ich darf es auch nicht zu schlecht machen. Das spricht da schon an, dass es eine völlige Eigenheit gibt, die stimmt nicht. Aber er will eben auf der anderen Seite eben auch nicht den Gehorsam, weil er den so negativ sieht und so distanzierend, sondern da will er eben dann den Bund oder so haben, das Miteinander. Und ich sage, nein, diese Unterordnung gehört durchaus hinein. Und da kann man dann nochmal davon sprechen, wie weit eben auch dann auch die, ich habe mal einen Aufsatz schreiben sollen über die drei evangelischen Räte in der Ehe auch, also alle drei, also der Armut, Jungfräulichkeit und Gehorsam. Wie drückt sich das aus? Was heißt das dort? Oder so. Dass man also dem anderen da auch zu gehorchen hat, dass das auch hingehört. Dass die drei Räte eben auch in die Ehe gehören und nicht bloß ins Kloster. Dass man das also angehen kann, in ihrer Weise, muss man ein bisschen so durchführen dann oder so. Ich meine, das kann man machen. Ja, jetzt ist es Viertel vor. Sie haben, die Verwaltung möchte, dass Sie da mich beurteilen da in dem Ding. Und dann muss ich denen, die gestern nicht da waren, sagen, dass dieses Semester mein letztes ist, weil hier im Haus eben offenbar, wie, das muss in Bayern so sein, ich glaube nicht, dass das hier ein Rektor sich hier ausgedacht hat, sondern dass das vielleicht in München auch ist, dass da drin steht, mit 80 darf man dann nicht mehr, also da Lehren eingeladen. Jedenfalls, ich bin eben im August 80 geworden und hätte jetzt schon in diesem Winter gar nicht mehr da sein dürfen, eigentlich nach der Regel, aber die haben eben bei mir eine Ausnahme gemacht, weil ich da schon so lange da bin. Ich habe, wie gesagt, angefangen im Herbst 68. Da war das noch in Pullach hier, die Hochschule damals. Und so, dass ich, wir haben also noch diese beiden Sitzungen im Januar dann, einmal am 14. und einmal am 21. Ich wollte es nicht erst am letzten Tag sagen, aber der Rektor hat gemeint, auch nicht am Anfang, sondern jetzt eben so vor Weihnachten. Dann wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Sondern dass wir dann eben das noch ausläuft dann im Januar dann. Die Frage ist, was man da stattdessen macht. Die Leute waren schon verwundert oder so, auch gestern. Wie gesagt, man kann ja reden, so viele Leute werden hier eingeladen, um mal einen Vortrag zu halten. Die können mich ja einmal im Semester einladen oder einmal im Jahr oder was weiß ich, dann kann ich auch einen Vortrag halten hier. Das kann man dann sehen.
Also intensive Tage.
Ja, eben, das müsste man eben überlegen oder gucken. Aber so als Ganzes wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes Segen also ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns wieder zum 14. Januar, außer denen, die auch am Freitag da sind, da ist es dann der 13. schon.
Ist das jetzt der gleiche Punkt, den wir gestern bekommen
haben? Ja, aber es nochmal extra. Also die haben mir das leider so, hier ist der Umschlag.
Oder war das gestern für den Freitag?
Nein, gestern war für gestern
und heute ist es noch heute.
Ja. Wir haben extra nochmal hier die ganzen ganzen Umschlag wieder gemacht, da steht extra drauf, Nietzsche, Samstag, ja. Hörsaal, Termin und so weiter, wo das gemacht werden soll, was die sich davon versprechen. Ich halte das für sinnvoll, wenn man das bei Leuten macht, die anfangen, damit die was dazulernen. Also ich halte das für Blödsinn, was da für mich gemacht wird. Ich kann da jetzt sowieso nichts mehr lernen oder mich da ändern, aber okay, das machen die so. Das heißt, das ist nicht meine Sache.
Aber wir sind ja noch im Januar.
Im Januar haben wir noch zwei Sitzungen und da geht es einfach weiter. Wir haben jetzt hier an der Stelle aufgehört, auf der Seite 207. Nicht? Und da geht es eben dann weiter am 14. Januar, so Gott will. Nicht? Da muss man eben gucken, das ist der sogenannte jakobäische Vorbehalt. Nicht? Man kann ja bis dorthin schon tot sein. Oder so, nicht? Oder krank, oder einfach so. Nicht? Aber so ist es.